Ich lese uns heute aus dem 2. Timotheusbrief, aus dem 2. Kapitel, die Verse 1 bis 3, zunächst aus der Luther 84 Übersetzung. So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu. In diesen ersten Versen des 2. Kapitels mahnt der Apostel Paulus noch einmal, sich darauf zu besinnen, das, was getan werden soll im Reich Gottes in der Gemeinde, aus der Kraft und Gnade Christi zu tun. Es ist ja so wichtig, dass auch wir uns immer wieder daran erinnern lassen, dass Reich Gottes ja nur durch Gott selbst gebaut werden kann. Dass wir zwar Mithelfer, Handlanger durch seine Fürsorge und Gnade sein dürfen, aber der eigentliche Macher ist der Herr selbst. Er muss uns erfüllen, er muss uns gebrauchen, er muss uns einsetzen. Wir sprechen auch von Berufungen. Berufungen kommen von Gott. Er muss berufen. Ohne Berufungen können wir gar nichts Rechtes ausrichten. Auch Timotheus sollte daran erinnert werden, wiewohl er ja ähnlich wie die Jünger Jesu eine lange Zeit mit seinem geistlichen Vater, dem Apostel Paulus, durch die Lande zog. Aber wir wissen ja auch aus der Schrift, dass obwohl die Jünger 3 Jahre mit Jesus durch das Land gingen und Fantastisches gesehen haben und gehört haben, doch sich die Frage gefallen lassen mussten, seid ihr immer noch so unverständig? Wie lange soll ich denn noch bei euch sein? Fragte der Herr die Jünger. Also mit anderen Worten, ihr habt so viel erlebt, aber in den entscheidenden Momenten klappt es nicht mit der Umsetzung. Nicht? Und darum auch Paulus, der eben dieser geistliche Vater von Timotheus war, hatte die Sorge nicht nur für ihn, sondern für alle, die das Evangelium gehört haben, dass sie es nicht mehr richtig einordnen, dass sie dazu übergehen, selbstständig zu werden. Und gerade in den Zeiten der Bedrängnis und der Endzeit ist es so wichtig, in der Unselbstständigkeit vor Gott zu bleiben, damit er der Wirkende sein kann. Weil dem Menschen es ja nicht gegeben ist, im menschlichen Sinne, genau einzuordnen, was wohin gehört. Er versucht es vielleicht, aber es ist nicht die richtige Stelle. Er handelt zu früh oder zu spät oder überhaupt nicht. Und dann ist schon alles vorbei oder noch gar nicht dran und man begeht viele Fehler. Deswegen der Dienst an und in der Gemeinde geschieht, wenn sie fruchtbringend sein soll, immer aus der Kraft der Gnade Christi. Aus der Kraft der Gnade Christi. Wir dürfen uns damit einreihen. Wir sind ja alle Zeugen Jesu. Alle, die dem Heiland gehören, die wiedergeboren sind, sind Diener Christi in irgendeiner Weise. Sei es im Großen, sei es im Kleinen. Wir sind damit angesprochen, in dieser Kraft der Gnade zu bleiben. Paulus mahnte deswegen auch Timotheus, darin zu bleiben, zumal er ja wusste, dass die Anfechtung durch den Geist des Widersachers in dieser Welt leicht zu menschlichen Reaktionen führen. Sobald etwas in dieser Welt gegen den Glauben aufsteht, versucht man gleich zu handeln und zurechtzubringen und meistens in menschlicher Art. Das kannte der Apostel Paulus. Aber diese Reaktion, diese menschlichen, fördern nicht die Darstellung des Evangeliums, fördern nicht die Darstellung Jesu in dieser Welt, fördern nicht die Sichtbarmachung der Barmherzigkeit Gottes durch die Gnade. Aber es geht schneller, als man denkt. So hatte zum Beispiel der Neffe des Barnabas, Johannes Markus, den Widerstand des Zauberers Bar-Jesus auf der Insel Paphos während der ersten Missionsreise des Apostel Paulus erlebt. Das lesen wir in Apostelgeschichte 13, Vers 13. Und das war eine schwierige Situation für ihn. Was geschah danach? Danach, als dann Paulus und Barnabas weiterreisten, trennte er sich von seinem Onkel und von Paulus und ging wieder zurück nach Jerusalem. Und was passierte dann daraufhin bei der zweiten Missionsreise oder vorab, Apostelgeschichte 15, 37, kamen Paulus und Barnabas hart aneinander wegen dieser Frage, ob man den Johannes Markus überhaupt noch mitnehmen kann. Der Onkel sagte natürlich ja, Barnabas. Paulus sagte nein. Und sie redeten so scharf miteinander, dass sie auseinander gingen und Paulus nachher mit Silas weiterzog und gesegnet wurde darin. Wir hören dann lange Zeit von Barnabas nichts. Aber hier war eine menschliche Reaktion. Auch bei dem Johannes Markus. Dieser Zauberer, der war zäh auf der Insel Paphos und widerstand mit großer Kraft. Und dann erschrickt man sich und sagt, na, das kann ich ja nicht weitermachen. Also er konnte nicht durchhalten und weiterziehen. Und der Apostel Paulus sah durch den Heiligen Geist das so. Er beurteilte durch den Heiligen Geist das so, nicht, dass hier einfach nur jemand gesagt hat, na, ich komme nur mal eine kleine Wegstrecke mit und dann gehe ich ja sowieso wieder nach Haus, sondern er beurteilte es so, dass dieser, vielleicht damals auch junge Mann, einfach nicht aus der Gnade, der Kraft der Gnade Christi handelt, so dass er durchhalten kann. Er läuft weg. Er erschrickt sich. Und das wusste der Apostel Paulus, dass sowas geschehen konnte und er hat es sicher an vielen Stellen selbst erlebt, wie schnell man in menschliches Handeln gelangen kann, vermeintlich in einer guten Absicht, aber doch falsch. Deswegen bleibe in dem Dienst und stark durch die Gnade in Christo, denn nur die richtet etwas aus. Die Kraft der Gnade Christi hält nämlich auch in schwierigen Lagen in der Welt durch. Kann ja kommen, was will. Nicht? Wir haben uns ja gerade am Sonntag da mal diese Nachricht gelesen mit der Bombendrohung. Jetzt habe ich schon wieder neue Depesche gekriegt, wo das noch ein bisschen detaillierter wird, dass kein Tag in Berlin vergeht, dass nicht ein Angriff auf einen Polizisten gestartet wird. Das ist eine ganz neue Welle von Gewalt, hat man festgestellt, gerade unter Jugendlichen, die auch Tote in Kauf nehmen. Und in Berlin nicht ein Tag ohne einen Angriff auf einen Polizisten. Das sind so Phänomene, ja, die jetzt plötzlich auftauchen. Schwierige Situation, schwierige Lagen, aber die Kraft der Gnade Christi hält auch hier stand und durch und verhindert menschlich falsche Reaktionen bei den Kindern Gottes. Also wenn ich in mein eigenes Leben hineinschaue, merke ich, wie gefährdet man sein kann. Dass wenn etwas schwierig ist, man sofort eine Gegenreaktion aufbauen kann, die meistens falsch ist. Denn Gott ist ja ein Gott der Geduld. Er kann erst mal hören. Und dann vergeht eine lange Zeit, bis er handelt. Deswegen sagt er einmal dem Volke Israel, aha, weil ich jetzt lange nicht handle, denkst du, ich schweige dazu. Nein, nein, ich schweige nicht, das kommt schon noch. Bloß ich bin nicht so wie ihr, die sofort immer handeln müssen, wenn sie was hören. Ja? Und davor sollte auch Timotheus gewarnt werden, nicht zu schnell zu handeln, sondern immer in der Deckung der Kraft der Gnade Christi zu bleiben. Sei also stark darin. Nicht nur Timotheus galt ja diese Aufforderung, aus dieser Gnade Christi zu leben und zu handeln und stark zu bleiben, sondern das ist ja zugleich eine Aufforderung an alle Gläubigen, die im Sieg leben wollen, indem sie auch das Richtige tun im Alltag, in ihrem Glaubensleben. Das Leben aller Gläubigen ist ja aus Gnaden geschenkt. Das muss man ja immer wieder verdeutlichen. Es ist ja durch nichts verdient worden. Somit hat der Gläubige ja auch keinen Anspruch direkt darauf. Hätte er es verdient, hätte er einen Anspruch und könnte auch damit frei umgehen, aufgrund dessen, dass es erworben hat. Aber weil er es nicht verdient hat, hat er auch keinen Anspruch, damit umzugehen, wie er will. Es ist ein Gnadengeschenk. Aus dieser Gnade, so steht es auch im Epheserbrief, lasst uns da einige Stellen einfach mal sehen, Kapitel 2, Vers 5, aus dieser Gnade allein seid ihr selig geworden. Da steht, da wir tot waren in den Sünden, hat er uns samt Christo lebendig gemacht, denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Wir waren tot und Gnade bedeutet ja immer Geschenk, nicht? Und im ersten Kapitel dieses Epheserbriefes, im Vers 6, heißt es auch, wir sollen ja etwas sein zum Lobe dieser herrlichen Gnade. Also unser Leben soll so gestaltet werden, dass diese Gnade gelobt und gepriesen wird. Zu Lob seiner herrlichen Gnade, durch die er uns angenehm gemacht hat in dem Geliebten. Also Gott begnadigte uns, schenkte uns etwas, nämlich sein Leben, das ewige Leben, das wiederum eingesetzt ist, um ihn und seine Gnade zu preisen. Es soll also einen Rücklauf haben zu dem Geber dieser Gnade. Wir merken also, unser Leben kann nicht selbstständig für Gott eingesetzt werden. Darum, Timotheus, sei stark in der Gnade Christi. Da bleib stark. Denn nur dann kann auch ein Lobpreis zu dieser Gnade hin gelangen, die Gott gefällt. Und in Kapitel 6 vom Epheserbrief wird ja auch im Blick auf all das, was dort in der Welt jetzt geschieht oder auch schon immer geschehen ist durch den Satan, hingewiesen, dass wir in dieser Gnadenstärke bleiben müssen, ja? Vers 10, zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. In der Macht seiner Stärke. In der Gnade Christi. Darin seid stark. Denn es kommt ja viele Dinge auf euch zu, so könnte es dann hier weitergehen, die euch sonst umwerfen oder zu einem Handeln bringen, das nicht gut ist. Das menschlich, und Jakobus sagt, irdisch und letztlich inspiriert vom Teufel ist. Denn das Menschliche hat ja gar keine Durchschlagskraft im Blick auf das Geistliche. Denn hier steht ja auch, zieht den Harnisch Gottes an, damit ihr dann bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Bestehen können. Das ist nicht ein Harnisch, den man selber anziehen kann, eine Rüstung, die man sich selbst anlegen kann, sondern Harnisch Gottes. Gnade Christi. Sei stark in der Gnade Christi. Das ist das Thema, was hier Paulus in diesem letzten Brief dem Timotheus noch mitteilen will. Und aus dieser Gnade Christi heraus hat uns Gott der Herr auch notwendige Gnaden, also in Mehrzahl, zum Zeugendienst in dieser Welt verliehen. Diese Gnade Christi beinhaltet viele Einzelgnadengeschenke, die uns befähigen, das zu sein, was wir um Gottes Willen sein sollen und dürfen. Ohne diese Gnaden ist ein fruchtbares und siegreiches Glaubensleben überhaupt nicht möglich. Nur ein Handeln aus diesen Gnaden und mit diesen Gnaden macht uns siegreich und macht uns zu Überwindern. Wir haben in uns nie die notwendige Überwinderkraft, die es braucht, um den Geist dieser Welt, den Fürsten dieser Welt, zu widerstehen und seinen Machenschaften nicht anheimzufallen. Darum heißt es zum Beispiel in Römer 12, Vers 6, und ich lese dann auch 7 und 8, aber erstmal Vers 6, das wird immer in Beziehung alles auf die Gnade Christi gesetzt, von der jetzt Paulus auch an Timotheus schrieb. Wir haben mancherlei Gaben, und jetzt kommt die Beziehung, nach der Gnade, die uns gegeben ist. Also wir haben nicht irgendwelche anderen Gaben, die hilfreich wären im Reiche Gottes, sondern wir haben Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand Weissagung zum Beispiel, so sei sie dem Glauben gemäß, ja? Hat jemand ein Amt, so warte er des Amts, lehrt jemand, so warte er der Lehre, ermahnt jemand, so warte er des Ermahnens, gibt jemand, so gebe er einfältig, regiert jemand, so sei er sorgfältig, übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es mit Lust. Das ist aber alles auf dem Hintergrund der Gabe in der Gnade, der Gabe Christi. Ohne diese Gabe Christi ist das alles nicht möglich, recht auszurichten. Oder im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, da beschreibt ja der Apostel Paulus und bescheinigt zugleich den Korinthern, dass sie all das, was sie jetzt nötig haben, um in dieser Welt als Christen zu leben, geschenkt bekommen haben. Sie haben total gar nichts, was sie mitbringen konnten, was gebraucht werden kann im Reiche Gottes. Alles, was sie gebrauchen dürfen, um Reich Gottes mitzubauen, ist ein Geschenk. Ja? 1. Korinther 1, Vers 4 und 5, Paulus betet hier und sagt, ich danke meinem Gott alle Zeit eurethalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christo Jesu, dass ihr seid durch ihn an allen Stücken reich gemacht, also durch die Gnade in Christus, an aller Lehre und an aller Erkenntnis. All das ist eingebettet in diesem Geschenk der Gnade. Ohne dem ist Lehre und Erkenntnis nicht möglich, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie sie gebraucht wird, um als Christ, als Kind Gottes in dieser Welt bestehen zu können. Oder denken wir an das Wort aus dem Galaterbrief, Galater 2, Vers 9. Echter Gottesdienst wird dort an der Auswirkung der Gnade Christi erkannt. Und deswegen schreibt hier der Apostel Paulus auch im Blick auf seine Person, als er nun in mancherlei Streit geraten war unter den Heiden und Juden, dann gab es ja Gesetzesfragen und so weiter. Und dann kam er ja auch nach Jerusalem, um das zu klären und traf dann auch die anderen Apostel. Und das steht dann hier in Vers 9, als er so mit Petrus zusammengekommen war und so weiter, da erkannten sie die Gnade, die mit mir war. Die Gnade, die mit mir war. Jakobus und Kephas, das ist Petrus und Johannes, die für Säulen angesehen waren. Sie gaben mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter die Heiden, sie aber unter die Juden gingen. Also es wurde erkannt anhand des Dienstes, dass der nicht von Paulus war. Der Dienst war aus der Gnade Christi. Das wurde ganz deutlich. Sie erkannten das und sagten, dann bist du mit uns auf dem richtigen Weg. Und dann ziehe hin, denn wir sehen, dass nicht du etwas machst hier, sondern aus der Gnade Christi. Die hat das alles bewirkt. Du, Paulus, hättest das nicht tun können. Kinder Gottes sollen also nicht der Versuchung erliegen, über das Maß der Gnade Christi hinausgehen zu wollen. Sonst fallen sie in den Bann der religiösen Verführung des Satans. Das sehen wir auch in mancherlei Gruppierungen und Phänomenen dieser Zeit, überall, wo man über das Maß der geschenkten Gnade hinausgehen will, schleichen sich immer Irrtümer ein, ungute Dinge. Und das musste der Paulus auch lernen. Er wollte eigentlich mehr. Aber Gott hat es ihm nicht gegeben, hat gesagt, nein, du musst dich mit dem, was ich dir gebe, zufrieden geben. Wenn du mehr haben willst, passiert Schlimmes. Ich lese uns das mal in 2. Korinther 12, da sagt der Herr zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Ja, was wäre dann nun passiert? Paulus wollte sich nicht dran genügen lassen. Er hat ja gebetet, dass er befreit würde von seiner Krankheit, von den Satansengeln, die ihn schlugen. Oder der eine, der ihn schlug. Dreimal hat er gebetet. Und der Herr sagt, nein. Du musst dich zufrieden geben mit der Gnade, die ich dir gegeben habe. Denn wenn du dich nicht zufrieden gibst, was passiert dann? Paulus hat es dann erkannt und sagte in den Versen zuvor, Vers 7, damit ich mich nicht der hohen Offenbarung überhebe. Das wäre nämlich die große Gefahr gewesen. Wenn dann plötzlich Stolz und Hochmut ihn erfasst hätte, wäre er selbstständig geworden und nicht mehr aus der Gnade Christi gehandelt. Er hätte Dinge getan, die nicht mehr von Jesus Christus gesegnet worden wären, weil er Hochmut macht immer selbstständig. Ich mache das schon. Herr, danke. Ich mache das schon. Und damit das nicht geschieht, sagt der Herr zu ihm, musst du dir genügen lassen an dem, was ich dir gegeben habe. Bitte, setze nichts hinzu, verlange nicht mehr und versuch auch nicht, durch dich selbst etwas mit hineinzubringen. Bleib bescheiden bei dem, was du bekommen hast. All diese Erfahrungen hatte der Apostel Paulus schon für sich gemacht und wollte sie natürlich auch weitergeben an die, die nach ihm das Evangelium ausbreiten sollten. Er schrieb ja unter anderem auch an die Epheser noch einmal, schlagen wir das ruhig nochmal auf, in Kapitel 4, Vers 7, in diesem Zusammenhang, einem jeglichen unter uns ist die Gnade gegeben, und jetzt kommt die Form, mit der man zufrieden sein soll, nach dem Maß der Gabe Christi. Die Gnade ist nach dem Maß der Gabe Christi gegeben. Deswegen kann das also unterschiedlich sein bei den Gläubigen. Und das macht auch gar nichts, wenn der eine das und der andere das hat. Keiner sollte danach schauen, was der andere hat, um es auch haben zu wollen. Sondern jeder bekommt das, was Gott in Jesus Christus genau für richtig hält. Jeder bekommt die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi. Paulus hat es also auch erst lernen müssen. Denn vorher, als ein Mensch unter dem Gesetz, war er immer der Handelnde. Ich halte die Gebote. Ich mache Gottesdienst. Ich bin barmherzig und so weiter und so fort. Ja, vorher war immer das Ich dran, Gott zu dienen. Deswegen schreibt er später an die Römer auch, ich gebe ja das Zeugnis auch meinen Brüdern aus dem Volk Israel, sie eifern um Gott. Dieses Ich will Gott dienen, ist immer dran. Aber es ist ein Eifern mit Unverstand. Es bringt nichts. Es bringt nur Schmerzen. Es bringt schlussendlich die Erkenntnis, dass man nichts geschaffen hat. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist ja auch so ein berühmter Satz. Und das hat einfach kein, das birgt in sich keine Freude. Die Gnade Christi ist ja auch verbunden mit rechtem Glaubenswachstum. Deswegen Gnaden aus der Gnade, dient dazu, dass wir im Glauben an den unterschiedlichsten Stellen, die sich ja auch unterscheiden können von Gläubigen zum Gläubigen, wachsen und zunehmen. Der Apostel Petrus hat das so ausgedrückt in 2. Petrus 3,18 und hat diese Aufforderung gegeben, nicht nur die Gnade zu erkennen, sondern sagt, in dieser Gnade muss ja gewachsen werden, innerhalb. Wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Nehmt darin zu. Was da hinderlich ist, um in dieser Gnade zu wachsen, in meinem persönlichen Leben, in meinem Charakter und so weiter, das muss verändert werden. Durch die Gnaden Christi, die er mir gibt, damit das, was es hindert, das Wachstum, zum Schweigen kommt. Bei mir ist es vielleicht diese Stelle, beim anderen ist es eine andere Stelle. Somit muss es diese speziellen Gnaden für jeden Einzelnen geben, damit auch das geschieht, innerhalb dieser Gnade Christi zuzunehmen, innerhalb der Erkenntnis Christi zuzunehmen und daraus dann handeln zu können. Das heißt ja zum Beispiel, wachset in der Gnade, Wesensänderung im Reden. Eine Stelle will ich da nur zitieren, Epheser 4, 29. Da steht, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern was nützlich zur Besserung ist, wo es Not ist, dass es holdselig sei zu hören. Also vom Verhinderer soll ich zum Förderer durch Worte werden. Faules Geschwätz, da bin ich ja ein Verhinderer mittels Worte des Wachstums. Jetzt soll ich aber ein Förderer mittels der Worte werden. Das braucht also eine Veränderung. Ein Förderer auch im Leben des Nächsten. Oder Glaubenswachstum in der Freude an Gott, das soll ja auch nicht gleich bleiben. Die Freude an Gott ist ja auf Steigerung angelegt. Je länger ich im Glauben bin, desto größer soll diese Freude werden. Und das muss durch die Gnade Christi in mir gefördert werden. Ich kann diese Freude nicht machen. Ich kann sie nur vielleicht im Fleisch irgendwie erzeugen wollen, aber sie trägt ja nicht. Sie ist ja im nächsten Moment verpufft und weg. Ja, gerade im Alltag, wenn es schwierig wird, dann ist da gar nichts mehr von zu sehen. Dann war ich vorher himmelhoch jauchzend, nachher bin ich dann zu Tode betrübt. Also muss es die Gnade Christi sein, die mich in der Freude wachsen lässt. Kolosser 3, Vers 16, das ist ja eine geistliche Aufforderung. Lasset das Wort Christi unter euch reichlich wohnen in aller Weisheit. Lehrt und vermahnt euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen, lieblichen Liedern und singt dem Herrn in eurem Herzen. Ja, das muss ja nun erstmal geschehen. Das ist ja nicht von Natur aus da. Und das kann man von Natur aus nicht produzieren, zumal man ja gar nicht weiß, was das Wort Gottes beinhaltet und wie ein echtes Loblied für Gott aussieht oder sich anhört. Das weiß man nicht. Also muss es durch die Gnade Christi in mir erzeugt werden, dass ich das Wort, was in mir wohnt oder unter uns wohnt als Gemeinde, auch verständlich ist, zu befolgen ist. Und darin zunehmen darf. Ja, zur Vollkommenheit im Segensdienst am Nächsten soll diese Gnaden dienen und das Wort dienen. Titus 2, Vers 11 und 12. Da heißt es, welchen Titus 2, Vers 11 und 12, denn es ist erschienen die heilsame Gnade. Wiederum das Wort Gnade, Gnade Gottes für alle Menschen. Und diese Gnade Gottes züchtigt uns, also verändert uns, bringt uns zurecht, dass wir verleugnen sollen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste und züchtig, gerecht und gottselig leben in dieser Welt. Also wiederum diese Gnade Gottes bewirkt das. Sie verändert uns. Wir verändern uns nicht, das heißt, wir können uns nicht verändern, sondern nur die Gnade Gottes kann uns dahingehend verändern, was Gott gefällt. Dass wir uns als Menschen verändern, das wissen wir. Ein Kind handelt anders als ein Jugendlicher oder ein Erwachsener, was ja auch äußerlich gesehen richtig ist. Aber um Gott zu gefallen, muss die verändernde Kraft von Gott kommen. Sie kann nicht aus uns kommen können oder es ist gar nicht möglich. Deswegen, diese Gnade ist erschienen und sie verändert. Sie gibt Kraft, das ungöttliche Wesen zu verleugnen und das Göttliche zuzulassen. Petrus fordert darum auf, ganz gezielt, sich auf diese Gnade total zu verlassen. 1. Petrus 1,13: Setzt eure Hoffnung ganz auf diese Gnade. Nicht, das spiegelt sich das wieder, was Paulus jetzt auch zu Timotheus sagt: Sei stark in der Gnade Christi. Setze deine Hoffnung ganz auf diese Gnade. Und in Vers 14: Sei dabei gehorsam, als gehorsame Kinder. Stellt euch nicht wie vormals, da ihr in Unwissenheit nach den Lüsten lebtet. Also versucht nicht wie vormals, bessere Menschen werden zu wollen. Das klappt nicht. Sondern verlasst euch ganz auf die Gnade. Und was euch dort angeboten wird, dem gegenüber seid ganz gehorsam. Und noch ein letztes zu diesem Ausdruck, Hebräer 13, Vers 9. Ein Glaubensleben kann nur gefestigt werden, stabil werden durch die Gnade. Das lesen wir also auch hier im Hebräerbrief. Lasst euch nicht mit mancherlei fremden Lehren umtreiben, denn es ist ein köstliches Ding, dass das Herz fest wird. Das geschieht durch Gnade, durch nichts anderes, durch Gnade, nicht durch Speisen oder Werke eben, davon keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Allein durch die Gnade Christi kann unser Herz im Glauben fest werden. Und diese Botschaft ist dem Timotheus gegeben, aber zugleich auch uns. Und somit geht Paulus dann einen Schritt weiter und sagt: Dann vertraue das Wort, was du aus der Gnade empfangen hast, auch anderen an. Was bedeutet das? Timotheus und auch wir sollen nicht davon ausgehen, dass er seine oder unsere Zeit die letzte sei, in der das Evangelium gesagt werden wird. Wir sollen uns nie als die letzten Heiligen betrachten, sondern immer davon ausgehen, dass das Evangelium weitergetragen wird, auch nach uns. Die Notwendigkeit ist dazu gegeben, dieses anvertraute Wort auch weiterzureichen, Umschau zu halten, wo jemand tüchtig ist, dieses Wort zu empfangen und auch weiter zu bewegen. Also der Auftrag der Kinder Gottes in dieser Welt ist nicht nur ein persönlicher für sich selbst, sondern zugleich wie ein Staffellauf, wo man die Staffel dem Nächsten den Stab weiterreichen soll. Weil das Evangelium nicht bei mir stehen bleibt, sondern es geht immer weiter. Es ist auf Durchgang bei mir zum Nächsten hin. Das sollte jeder wissen. Das ist eine Aktivität durch den Heiligen Geist, die in uns freigesetzt wird, die uns ins Gebet bringt und sagt: Zeige mir den Nächsten, der das Evangelium bekommen soll oder der es predigen soll oder weitergeben soll. Und das geht bis zur Wiederkunft Jesu. Bis dahin muss das Evangelium immer weitergegeben werden, das Wort vom Kreuz. Und zwar durch treue geistliche Zeugen, steht hier. Solche, die auch anderen das wieder weitergeben können. Vertraue es ihn an. Timotheus, du bist, wenn ich jetzt abberufen werde, Paulus, wurde er bald abberufen? Nicht der Letzte nach mir, sondern das Evangelium geht weiter. Und deswegen schau danach, dass treue Brüder, Schwestern da sind, denen das Evangelium so gesagt werden kann, dass auch sie wieder weiterreichen können. Zu jeder Zeit soll also Ausschau nach von Gott erwählten Gefäßen gehalten werden. Das ist auch eine Demutshaltung, die der Herr in uns vollführen will. Denn er will uns deutlich machen, dass wir nicht die einzigen und die besten und die letzten Gefäße sind. Wir sind nur ein Gefäß von vielen. Von vielen. Deswegen kommt es nicht allein auf uns an. Wir sind gebraucht aus Gnaden, aber sind nur einer von vielen. Heute spricht man ja von Milliarden, ja Billionen, und wir können noch ein paar Nullen daran hängen. Nur einer von sehr, sehr vielen. Ja? Es kommt also nicht letztlich nur auf uns an, dass wir sagen, wir sind der Maßstab aller Dinge. Also deswegen nach Gefäßen Ausschau halten, die Gott erwählt hat, die die Geheimnisse des Glaubens empfangen und weitergeben können. In Hebräer 2, Vers 3b und 4 heißt es, dass zunächst ja den Aposteln das offenbar gemacht worden ist, die dann das weitergegeben haben, denen, die es gehört haben. Und so ging das immer weiter. Ich habe noch zwei Stellen, die ich dazu dann lesen möchte. Aber erstmal Hebräer 2, um deutlich zu sagen, das Evangelium ist nicht bei gewissen Personen stehen geblieben. Und das soll Timotheus auch, sollte er aufs Herz nehmen und auch beherzigen, damit er schon in den Gemeinden Ausschau hält, wer wird von Gott gebraucht, wen kann man einsetzen. Hebräer 2, Vers 3 lese ich da. Nachdem sie zuerst gepredigt ist, also die Botschaft von der Seligkeit durch den Herrn, dann auf uns gekommen ist durch die, so es gehört haben. Also Jesus hat es gepredigt, dann haben es die Apostel gehört und die Apostel haben es wieder weitergesagt, sodass es bis zu uns gekommen ist. Ja? Und Gott hat ihr Zeugnis gegeben mit Zeichen, Wundern und mancherlei Kräften und mit Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Das heißt also, hier waren dann erwählte Gefäße, die treu waren, und der Herr bestätigte das dann auch. Aber es wurde immer weitergegeben. Erst der Herr, dann die Apostel, dann die nächsten Jünger, dann die danach kamen. Timotheus halte also Ausschau. Judas 17, in diesem Zusammenhang ein Vers aus dem Judasbrief. Da schreibt Judas auch, ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die ja zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesu Christi. Ja, wir sagen dasselbe jetzt, aber zuvor wurde es bereits schon von anderen gesagt. Und nach uns wird es auch von anderen gesagt. Es geht da immer weiter. Das ist eine wichtige Schau in der Gemeinde Jesu. Wir merken, dass heutzutage oft Gruppierungen da sind, die sich als die einzigen nur erkennen und darum so leben und sich so führen, als ob es nach ihnen nichts mehr gäbe. Sie sind dann der letzte Maßstab. Johannes 17, Vers 8 spricht der Herr auch deswegen in diesem Gebet vor dem himmlischen Vater, dass er den Aposteln, also den Jüngern, das Wort gegeben hat, was er vom Vater bekommen hat. Also es geht weiter. Ich habe es von dir bekommen, ich habe es ihnen gegeben und sie werden es weitergeben und so weiter und so fort. Das gehört also zu einer gesunden Nachfolge Jesu. Niemand soll sich an sein Amt oder Aufgabe klammern, als ob es außer ihm keinen mehr geben würde. Timotheus sollte diesen Werdegang nicht vergessen, trotz der Widerstände in der Welt. Denn nach ihm und nach uns kommen Menschen, die Erlösung von Sünde und Tod brauchen und empfangen sollen. Hier ist ja auch die Aufforderung des Apostels sehr verständlich. In 1. Timotheus, den Brief haben wir ja auch betrachtet, Kapitel 3, Vers 10. Wenn du solche siehst, lass sie versuchen und danach lass sie dienen, wenn es richtig ist. Wenn es ein Gefäß ist des Herrn, aber lass sie versuchen. Du musst sie versuchen lassen. Du musst Ausschau halten, ob da ein Gefäß ist. Und dann lass sie dienen. Das Evangelium muss weitergehen hin bis an die Enden der Erde. Treue Hingabe an dem Herrn und Willigkeit, ihm in jeder Lebenssituation zu dienen, sind Voraussetzungen, die erkannt werden müssen. Noch einmal, Treue, Hingabe an den Herrn und Willigkeit, ihm in jeder Lebenssituation dienen zu wollen, sind Voraussetzungen, die dann erkannt werden sollen. Diese Form des Zeugendienstes ist ja jedem Gläubigen im Kleinen und im Großen auferlegt. Jeder nach dem Maß, so haben wir gelesen, der Gabe Christi unter der Führung des Heiligen Geistes. Darum sollen wir beten, dass es so geschieht und auch die Führung des Herrn nach dem Gebet erwarten. Also nicht nur bitten, geführt zu werden, sondern auch die Führung erwarten. Und ich weiß aus meinem eigenen Leben, dass das gegen meine Person sehr gefährlich sein kann. Ich habe auch oft gebetet, dass der Herr mich führen möchte, und er hat mich geführt, wie ich es eigentlich nicht wollte. Auf Wege gebracht, die ich mir nie vorstellen wollte, und ich bin da hineingekommen. Also, wenn man betet, muss man auch erwarten, diese Führung zu bekommen, gleich wie sie ausfällt. Wo auch immer sie hinführt. Das ist wichtig im Dienst für den Herrn. Denn auf diesem Wege, den der Herr führt, wird immer ein rechter Jünger Jesu bewährt werden. Er wird ein Segen sein für viele in dieser Welt. Und das Dritte will ich noch kurz anführen. Darum sagt Paulus dann, jetzt leide mit. Er verheimlicht das auch nicht, wir haben das schon einmal gelesen. Er verschweigt nicht, dass es in allen Entscheidungen, Jesus zu dienen und ein Zeuge in dieser Welt zu sein, nie ohne Leiden abgeht, nie. Wer also nicht leiden will, kann Jesus nicht folgen. Kann nicht folgen, weil es Nachfolge Jesu ohne Leiden nicht gibt. Leide mit, sagt der Apostel hier. Als ein guter Streiter Christi. Das hängt also beides zusammen. Dreimal verweist Paulus in diesem zweiten Timotheusbrief seinen Ziehsohn darauf. In Kapitel 1, Vers 8 haben wir es ja schon gelesen, jetzt 2, Vers 3 und in Kapitel 4, Vers 5. Im ersten Brief kommt das noch nicht so zum Tragen. Aber hier in diesem zweiten Brief, der ja der letzte ist, leide mit. Leide mit. Zieh dich nicht zurück, wenn es schwierig wird. Denn wenn du Jesus dienst, wirst du auch in Leiden geführt, äußerlich. Innerlich wirst du aber gestärkt werden. Ja? Besonders also in dem letzten Brief des Apostels, vor seiner Aufnahme in das himmlische Reich Gottes, wollte er sicher gehen, dass dieser Aspekt der Nachfolge Jesu nicht übersehen wird. Nicht übersehen wird. Leiden können ansonsten, wenn er übersehen wird, Verunsicherung bis hin zum Nachlassen im Leben für Jesus bewirken. Wenn dieser Aspekt nicht gesehen wird, dann fällt man zurück, weil man den Leiden ausweicht. Und wird dann untauglich für das Leben. Dann fragen sich manche, ich habe so gar keine Freude mehr, keine Kraft mehr. Dann darf man sich mal nachfragen und fragen, ob man nicht dem Leiden aus dem Weg gegangen ist und nicht mehr um Jesu Willen jeden Weg beschritten, koste es, was es wolle, hat. Dann wird das Glaubensleben fad und öd, So wie die Gemeinde zu Laodicea, die zwar glaubte, alles zu haben, aber sich den Leiden schon längst entzogen hat um Christi willen, und der Herr sagt, du bist arm, krank, nackt und bloß, dir fehlt eigentlich alles. Du hast dich zur Ruhe gesetzt. Du bist gläubig, ein Christ, ja, aber mit Leiden um meines Namens willen willst du gar nichts zu tun haben. Darum kann ich dich nicht mehr gebrauchen und deswegen passiert auch nichts mehr in deinem Leben. Ja, dieser Aspekt war also sehr wichtig für den Apostel, dass Timotheus den auch noch mitnimmt auf dem Wege. Leide mit als ein guter Streiter Christi, damit du nicht von den Anfechtungen dieser Welt überrumpelt wirst, verunsichert wirst und letztlich im Vorwärtsgang der Nachfolge nachlässt, bis du stehen bleibst. Das Wissen aber, dass alle in dieser Welt gewisse Leiden zu tragen haben, wenn sie dem lebendigen Gott glauben, vertrauen und mit ihm leben wollen, lässt jeden Diener Gottes in solchen Situationen der Anfechtung nicht erschrecken, sondern auf die helfende, überwindende Kraft des Herrn blicken und hoffen. Das heißt, die Anfechtungen sind selbstverständlich da, aber im Geist sieht man, sie zieht vorüber. Sie muss vorübergehen. Sie kann nicht stehen bleiben. Der Herr hat das letzte Wort. Und somit werden wir Überwinder bleiben und, obwohl wir gelitten haben, um Jesu willen, doch innerlich stark bleiben. Jesus Christus musste selber viel leiden. Auch hier wieder dieses Vorbild. Nicht nur, dass er die Rede gehört hat des Vaters, die er weitergab den Jüngern und die Jünger wiederum anderen, die tüchtig waren, andere zu lehren. Er selber hat viel gelitten, Matthäus 16, 21, obwohl er es nicht nötig hatte, zu leiden und gab auch keinen Grund in seinem Leben, dass er Leiden verdient hätte. Und die Jünger, die danach kamen, sie litten dann auch sehr viel und der Herr hat es ihnen sogar verheißen, Matthäus 10, 25, und hat gesagt, es ist genug dem Jünger, dass er sei wie der Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausvater aber Beelzebub geheißen, wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen auch so nennen? Das heißt, wenn der Meister gelitten hat, dann werden doch die Jünger auch leiden. Das ist eine ganz einfache geistliche Gleichung. Das Leiden kann sogar die einfachen täglichen Bedürfnisse ja betreffen. Es ist ja nicht nur der große Kampf des Zeugnisses oder des Glaubens, wenn wir Zeugnis geben, sondern auch die einfachen Leiden, die die Substanz des Lebens betreffen, sollen in Kauf genommen werden um Jesu willen. Paulus schreibt das selbst von sich, er hat das ja durchgemacht und kann deswegen auch den Sieg, die Siegesbotschaft weitergeben, weil er in diesen Leiden überwunden hat durch die Kraft der Gnade Christi. 2. Korinther 11, 26, da sagt er, ich bin ja dreimal gestäubt, Vers 25, einmal gesteinigt, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten und so weiter. Und Vers 26, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, Gefahr durch Mörder, in Gefahr unter den Juden, in Gefahr unter den Heiden, in Gefahr in den Städten, in Gefahr in der Wüste, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter den falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in Wachen, in Hunger und Durst, in Fasten, Frost und Blöße. Also das sind ja dann schon ganz einfache, substanzielle Dinge des Alltaglebens, wo man leiden kann, wenn man Hunger hat, Durst hat, weil man für Jesus unterwegs ist. Aus welchen Gründen er auch hier keine Speise bekommen hat, das wissen wir jetzt nicht so genau. Aber immerhin, das war auf dem Weg des Dienstes mit Jesus. Leiden gehört dazu. In all dem aber, bei diesen Widerwärtigkeiten, nahm er die Kraft Gottes in Anspruch. In diesen Situationen, und er konnte sagen, und das schwingt auch mit, wenn er Timotheus sagt, leide mit als ein Streiter Christi. In 2. Korinther 2, Vers 14 sagt er dann, Gott sei Dank, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus. Alle Zeit, also auch hier bei diesem Kälte, Wärme, Hunger, Durst, Blöße, Steinigung, Schiffbruch. Da sagt er, Gott sei Dank, der uns in allen Dingen Sieg gibt, in Christus Jesus. Also im Leiden siegen heißt doch ein Segen sein für den Nächsten. Ein Segen und ein Ansporn, auch Jesus zu folgen, weil die Kraft Gottes sichtbar geworden ist. Ich lese da nochmal den Vers 15, 16 hinzu aus dem zweiten Kapitel von 2. Korinther 2. Denn wir sind dadurch Gott ein guter Geruch Christi unter denen, die selig werden, die merken, dass Gottes Kraft da ist, und unter den anderen, die verloren werden, die eine Chance bekommen haben, erkennen zu können, dass Gott mächtig, ja allmächtig ist, dass er zu den Seinen steht, dass er zu seinen Gnaden steht, zu seiner Kraft steht, zu der Erlösung steht. Sie haben es gesehen, und wenn sie es nicht annehmen, dann dient es ihnen zum Verderben, aber sie haben es gesehen. Dadurch, dass ich Mitleiden hatte, habe ich also auch mit Sieg gehabt und wurde ein Zeugnis vor der Welt für die Menschen, die suchend sind, aber auch für die, die ablehnend sind. Darum die Aufforderung, leide mit als ein guter Streiter Christi nach der Gnade Gottes durch den Heiligen Geist. Soweit zu diesen drei Versen, Dienst aus der Gnade Jesu. Jesus, den Leiden wollen wir nicht aus dem Wege gehen, die mit der Nachfolge in deinen Fußtapfen zusammenhängen. Wir wollen viel mehr Überwinder sein, auf dich blicken, denn du bist unser Trost und du weißt, was wir in jeder Situation brauchen. Du hast schon längst Vorsorge getragen für uns. Darum wollen wir im Glauben und Vertrauen dir folgen, wo du hingehst. Habe Dank, dass wir wieder mehr verstanden haben aus deinem Wort für unser ganz persönliches Leben und bitten, dass es umgesetzt wird, sichtbar wird, auch zum Segen für andere. Amen.